Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech for Nature. Mehr Transparenz in der Finanzwelt, das ist eine der Aufgaben der European Green Finance Taxonomy. Nach vielen Verhandlungen tritt diese nun in wenigen Wochen zumindest zu Teilen in Kraft. Darüber unterhalte ich mich mit Armand Collard, der geschäftsführende Gesellschafter von ESG Plus und Initiator von CleanVest, eine Vergleichsplattform für nachhaltige Anlageprodukte. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Jasmin, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Nach 10 Verhandlungen tritt nun in wenigen Wochen die europäische Green Finance Taxonomie zumindest in Teilen in Kraft. Wie zufrieden bist du ganz grundsätzlich mit diesem Regelwerk?
Also ganz grundsätzlich auf der Metaebene sozusagen, glaube ich, können wir sehr, sehr zufrieden sein, dass überhaupt so etwas kommt. Ja? Die Taxonomie hilft ja dabei, sozusagen einen Standard zu etablieren, der sicherlich viele Greenwashing-Kandidaten sozusagen zu nicht mehr Greenwashing-Kandidaten macht. Also so gesehen ist es positiv. Sprich, es wird sicherlich zu einem höheren Standard als derzeit in der Branche führen. Deswegen fürchten sich auch viele in der Branche, würde ich einfach mal so behaupten, weil sie sich da teilweise einfach mehr anstrengen müssen, ja, um auch wirklich das Label Grün tragen zu dürfen. Das ist mal positiv. Natürlich gibt es ganz viele Detailfragen, die man durchaus differenziert und teilweise auch negativ sehen kann. Und es wird auch oft kritisiert, dass es jetzt nur mal sozusagen der Klimawandel das große Thema ist. Ich meine, stimmt zwar nicht ganz, aber es ist natürlich das Hauptthema, das stimmt. Und ich denke mir halt, es muss irgendwo starten. Ja, es ist eh schon für die Finanzbranche schwierig, denke ich mal, überhaupt, dass die Taxonomy kommt, das EU-Eco-Label und die Offenlegungsverordnung, die wir auch heuer schon hatten. Das heißt, man muss mit einfachen Schritten mal starten. Ja, und ich denke, eins der dringendsten Themen ist nun mal der Klimawandel und damit hängen auch viele soziale Themen zusammen. Insofern denke ich, für den Staat ist das ganz okay. Ja, also ich sehe es grundsätzlich positiv. Natürlich im Detail gibt es einiges, das man anders machen könnte, keine Frage.
Jetzt grundsätzlich für unsere HörerInnen, die da vielleicht noch außer diesem Begriff noch nicht viel mit anfangen können, was genau wird diese European Taxonomy sein? Also was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen als Laie, der nicht aus der Finanzwelt kommt?
Also ich würde es so beschreiben, es ist ein Lexikon für nachhaltiges Investieren und das bedeutet, es wird jetzt jedes Unternehmen erstmals in seine Wirtschaftssektoren aufgedröselt und da wird zu jedem Wirtschaftssektor, in dem man tätig ist, ganz nüchtern, und das finde ich den richtigen Schritt im Übrigen, ganz nüchtern gesagt, welche Aspekte des Wirtschaftens sind klimaneutral von mir aus, welche sind klimapositiv und welche sind aber auch negativ. Ja? Und das bedeutet, dass man dann sozusagen einfach gewisse Wirtschaftsaktivitäten nicht mehr als grün darstellen kann wie bisher. Das ist das Positive. Bei manchen Sektoren gibt es natürlich Streitfälle innerhalb der EU-Gemeinschaft, wo es schwierig wird, Stichwort Atomkraft, Erdgas etc. Und bei manchen ist es dann ganz klar, okay, wenn ich in diesem Sektor tätig bin, Windkraft, Solarenergie und etc., dann ist es jedenfalls positiv zu werten. Das heißt, es wird zum ersten Mal gesagt, was ist in Bezug auf Klima gut und schlecht, könnte man sagen, ja, vereinfacht gesagt. Und das ist insofern spannend, weil bisherige Ratingmodelle ganz stark best in class gesetzt haben. Das heißt, da gab es einfach auch die Öl- und Gasfirma, die am nachhaltigsten ist, und die Öl- und Gasfirma, die am wenigsten nachhaltig ist. Aber damit wird jetzt, denke ich, mit der EU-Taxonomie aufgeräumt.
Du hast es gerade schon angesprochen, ein großer Streitpunkt ist weiterhin auf europäischer Ebene, ob die Atomkraft oder auch Erdgas ebenfalls als grün tituliert werden, sozusagen innerhalb diesen Regelwerkes. Welches Ergebnis erwartest du dir jetzt? In den letzten Wochen haben sich ja einige Länder sehr pro ausgesprochen, andere wieder nicht. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, genau. Es gibt so Länder, die natürlich ganz stark auf Atomkraft setzen, wie Frankreich oder auch viele der umgebenden Länder, Slowakei, Tschechien und so weiter. Was sicherlich gut ist, ist, dass eine große Ökonomie, wie immerhin die viertgrößte weltweit, wie Deutschland sich dagegen stellt. Ja, und natürlich Österreich aus historischen Gründen, Zwentendorf etc., das einzige Land, das ein Atomkraftwerk gebaut hat, aber nie in Betrieb genommen hat, ist logisch, dass wir dagegen sind. Meine Einschätzung ist, es wird an der Do-No-Significant-Harm-Thematik scheitern. Es heißt zwar, es können Technologien klimaneutral vielleicht sein, von mir aus ist die Atomenergie so, aber durch die Endlagerungsproblematik, die Eventualität eines Super-GAUs etc., mit all den Gefahren, ja, und gerade Kraftwerke wie Mochovce, gerade vor den Haustüren Österreichs, sind durchaus mit sehr alten Technologien ausgestattet. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es als positiv durchgeht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es irgendwo als neutral und somit geduldet in irgendeiner Form durchgeht, was ich nicht hoffe, aber das wird wahrscheinlich das Ergebnis sein. Aber positiv, ja, dass man wirklich Atomenergie in Ökofonds reingeben kann oder in nachhaltige Fonds und sagen kann, okay, das ist jetzt grün. Also das geht sicher nicht durch, hoffe ich zumindest. Ja. Und Erdgas eigentlich dasselbe.
Genau, Erdgas geht in die gleiche Richtung. Du hast es gerade schon gesagt, das heißt jetzt wirklich im schlimmsten Falle sollte es doch als umweltfreundlich, als grün eingeordnet werden. Was könnte dann passieren?
Ja, das würde, also zwei Dinge würden vermutlich passieren. In Österreich würde das österreichische Umweltzeichen, das ist ein Label, das es schon länger gibt für nachhaltige Finanzprodukte, würde sich dann ganz klar differenzieren gegenüber einem europäischen, wo das dann vermutlich, wenn das der Fall wäre, sozusagen positiv wäre. Das heißt, man hätte hier ein USP gewissermaßen, eine strengere Einteilung in Österreich als in der Rest-EU. Auf der negativen Seite würde ich vermutlich sehen, dass dadurch dann Atomenergie einfach en vogue wird und in nachhaltigen Finanzprodukten Eingang findet, was bisher eigentlich vielleicht mit Ausnahme von Frankreich einfach nicht der Fall war. Ja. Und das fände ich ehrlich gesagt rückschrittlich, ja. Also um es mal so zu formulieren.
Abgesehen jetzt von diesem Streitpunkt, in wenigen Wochen, also mit Beginn Januar, wird zumindest die Taxonomie in einigen Teilen in Kraft treten. Was ändert sich jetzt konkret dann für europäische InvestorInnen und auch für Unternehmen? Wo muss nachgeschärft werden? Was verändert das im Alltag?
Ganz konkret muss man sagen, dass der gesamte Finanzsektor jetzt im Moment noch relativ unsicher ist, was sozusagen die konkrete Umsetzung der Taxonomie betrifft, weil einerseits noch nicht ganz klar ist in allen Punkten, wie das umgesetzt werden soll. Es ist noch nicht klar, wer es überprüft, schon wird vermutlich die FMA sein, aber selbst die weiß noch nicht genau wie, ja, oder in Deutschland die BaFin. Das heißt, es ist im Moment herrscht noch sehr viel Unsicherheit und ein paar Frontrunner sagen, okay, machen wir mal sozusagen, gehen wir mal einen Schritt vor und versuchen mal das bestmöglich umzusetzen. Best Effort Prinzip sozusagen als Stichwort. Aber ich habe das Gefühl, die meisten warten noch darauf, dass dann die Regelungen noch klarer sind als bisher. Ein paar Dinge sind ja schon ausformuliert, einige fehlen noch. Im Moment hilft es vermutlich, dass es zumindest schon diese Offenlegungsverordnung seit heuer März gibt, wo man die Fonds in drei Kategorien, also konventionell hellgrün, dunkelgrün, vereinfacht gesagt, Artikel 6, 8 und 9 einteilt. Das Problem dabei ist noch, dass natürlich im Moment das jeder noch so macht, wie er es möchte oder sie es möchte. Das heißt, manche trauen sich hier schon weiter zu gehen und manche machen maximal Artikel 8, weil sie sich nicht trauen, sozusagen Artikel 9 zu machen. Das heißt, auch hier gibt es noch ganz viel Verwirrung und man muss noch warten. Was ich ein bisschen störend finde, ist, dass ja die Berichterstattung, die Taxonomy-konforme Berichterstattung ja erst sozusagen das Jahr darauf verpflichtend ist. Das heißt, wir haben so eine ganz komische Situation, wo man das schon umsetzen sollte, ja, aber die sozusagen Daten und Reports noch nicht konform sind. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Wir als Rater wissen selber noch nicht genau, wie wir damit am besten umgehen sollen, sind ehrlich gesagt auch in einer abwartenden Position, ja, weil warum sollen wir jetzt schon Dinge versuchen zu bewerten, die sich dann vielleicht wieder ändern und wo die Datenlage noch nicht das hergibt, was es sollte. Und außerdem wird es auch noch diese zentrale Datenbank geben, wo das dann alles gesammelt wird, auf die warten wir ehrlich gesagt auch alle. Insofern, ich glaube, wenn man noch ein Jahr vorspult, ins 2023er Jahr, dann wird alles viel klarer sein, dann wird die Reporting-Situation eine bessere sein, es werden alle Dinge, die noch fehlen, schon ausformuliert sein und dann kann man wirklich von einer Umsetzung sprechen und dann, glaube ich, wird man sehen, dass das Niveau insgesamt steigen wird, weil dieser Standard einfach diese Mindestlatte sozusagen mal definiert, unter der etwas nicht nachhaltig sein kann. Und das ist schon mal, das ist echt, wie sagt man, ein Game Changer, wirklich. Also weil sowas gab es in der Form noch nicht. Und das wird es ab diesem Zeitpunkt dann auch in der Praxis geben. Ja.
Das heißt, aber 2022 passiert erstmal eigentlich nichts, nicht viel.
Also es ist nur meine bescheidene Meinung, ist, dass es, es, wieder, es wurde auch öfter verschoben. Ja? Und ich sehe 2022 noch nicht, egal was dann sozusagen schon freigegeben ist von der Taxonomy, ich sehe es noch nicht als praktisch gut umsetzbar, sagen wir so. Ja? Insofern, und ich glaube auch, dass ganz viele noch weiter zuwarten werden. Ja? Also ich meine, Ausnahme wäre für mich, wenn schon die Reporting-Situation zum Beispiel Frühjahr, Mitte 2022, wenn dann die ganzen Reports rauskommen, vielleicht auch schon in diese Richtung besser aufgebaut sind. Dann könnte ich mir vorstellen, dass schon nächstes Jahr was bemerkbar ist, aber also ich bin da vielleicht etwas pessimistisch. Grundsätzlich positiv eingestellt der EU-Taxonomy gegenüber, das ist super, dass es kommt und wichtig. Andererseits, ich glaube, man sollte jetzt nicht hudeln, sondern einfach warten, bis alle Bausteine zusammenpassen. Also auch das Reporting der Unternehmen.
Du hast es gerade schon angesprochen, bei der jetzigen Version sozusagen oder bei dem jetzigen Regelwerk, was so halt in Teilen in Kraft tritt, geht es vor allen Dingen um den Klimawandel, um die Klimakrise. Im Sommer diesen Jahres wurde ja auch ein Vorschlag einer sozialen Taxonomie bereits vorgestellt. Bisher ist aber noch gar nicht so richtig sicher, ob diese soziale Taxonomie entsprechend dann auch in die Umsetzung kommt. Wie würdest du das einschätzen? Bleibt es dabei? Kommt etwas? Oder ist es am Ende doch, war es nur ein Vorschlag, aber es bleibt doch eher bei diesen ökologischen Nachhaltigkeitskriterien?
Also ich glaube, auch wenn jetzt der Schwerpunkt auf vor allem dem Klimathema liegt, wobei natürlich mit diesem Do No Significant Harm auch soziale Mindestaspekte nicht verletzt werden sollten, auch jetzt schon. Das heißt, das ist an sich implizit zumindest schon mal da, Menschenrechtsfragen etc. Aber ich glaube, sie sollte kommen. Also das wäre zumindest die Erwartung, die ich auch habe. Weil es hat immer geheißen, es fängt mit Klima an, dann sollte vermutlich Biodiversität und andere ökologische Themen und natürlich ganz, ganz wichtig, die sozialen Fragen auch folgen. Ja, also ich glaube, man kann nicht von einer Nachhaltigkeit sprechen, die soziale Dimension ignoriert. Insofern, wann sie kommt, ja, ob es erst in 2, 3 Jahren ist, aber sie wird sicher folgen. Das kann sich die EU nicht leisten. Man spricht ja immer von den 3 Säulen der Nachhaltigkeit. Also das ist Ökologie, das ist Soziales und das ist die gute Unternehmensführung, also Governance, Ethik, Wirtschaftsethik. Also insofern, es geht gar nicht, also das kann sich aus meiner Sicht die EU nicht leisten, das nicht zu tun. Und ich hoffe auch, dass das nicht erst in 5 bis 10 Jahren, sondern auch schon in hoffentlich in den kommenden 2, 3 Jahren da sein wird. Aber jeder dieser Schritte macht es für den Finanzsektor immer komplexer, ja? Weil es ja tendenziell zu mehr Einschränkungen in einem zum Beispiel Investmentportfolio führt. Ja? Also sagen wir versuchen den Klimawandel in den Griff zu bekommen, dann heißt es vielleicht ein Viertel der investierbaren Titel oder 15% fallen weg. Ja? Jetzt ein educated guess, ja. Wenn jetzt die Sozialdimension in ihrer vollen Ausprägung dazukommt, dann ist man vielleicht schon, weiß ich nicht, bei nur noch 40%, die übrig bleiben. Ja? Das heißt, aber ich glaube, es ist notwendig, ja, dass Finanzprodukte, die sich ökologisch und sozial nachhaltig nennen dürfen, die müssen auch solche Einschränkungen in Wahrheit eingehen, weil sonst wäre das ja Greenwashing.
Wie ist da so ganz allgemein deine Einschätzung der Trends sozusagen in der Finanzbranche? Ist da der Willen zu mehr grünen Investieren da? Ist da in den letzten Monaten, Jahren Bewegung zu spüren oder geht es da eher noch eher darum, was eher grün gewaschen ist als wirklich grün? Wie ist so da die Bewegungen in der Welt der Finanzen?
Ich sehe ganz klar einen starken Trend in Richtung grundsätzlich nachhaltiges Investieren. Also das ist wirklich ein Bereich, der geboomt hat die letzten Jahre. Das zeigen alle Zahlen, also wirklich die Grafiken schauen alle steil nach oben. In Österreich ist mittlerweile jeder 5. Euro nachhaltig angelegt, also zumindest laut Eigendefinition nachhaltig angelegt. Und in Deutschland sind es mittlerweile, glaube ich, 6,4%, genau, laut dem neuesten Marktbericht vom Forum Nachhaltige Geldanlagen, beide Zahlen von dort. Und wir sind deswegen so weit vorne, weil natürlich die Vorsorgekassen hier in Österreich schon sehr früh begonnen haben mit nachhaltigem Geld sozusagen. Aber dieser Anteil der privaten Gelder in diesen 6,4 beziehungsweise knapp 20% in Österreich, wird immer stärker. Ja? Und da muss man schon sagen, ich glaube, das Niveau ist jetzt sicher schon besser als vor ein paar Jahren noch. Aber ich glaube, durch die EU-Taxonomie wird es noch besser werden. Wird es nochmal sozusagen ein Dreh nach oben bekommen. Ich würde sagen, vor 5 bis 10 Jahren war ganz viel von den sogenannten nachhaltigen Geldanlagen Greenwashing gefährdet. Ja? Und heute ist nur noch ein Teil davon immer noch sozusagen bemerkbar. Man kann bei uns, bei CleanVest auch sozusagen die nachhaltigen Fonds, wenn man ihren Namen kennt, sozusagen eingeben und dann mal checken, wie nachhaltig sind die wirklich. Das sind manchmal überraschende Ergebnisse. Aber das war sicher vor 5 bis 10 Jahren noch viel schlimmer. Ja? Das heißt, ich würde sagen, quantitativ ist es gestiegen, also ist es mehr geworden, und qualitativ ist es besser geworden, ja, in den letzten Jahren.
Das heißt, die grundsätzlich sind ökologische und soziale Kriterien inzwischen deutlich wichtiger für AnlegerInnen als auch noch vor wenigen Jahren. Das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Und auch wir bemerken zum Beispiel eben bei CleanVest, bei den Userinnen und Usern, dass die klicken nicht nur die ökologischen Themen an wie Kohle und Atomenergie. Ganz wichtiges Thema ist Kinderarbeit, Waffen. Ja, das sind so die top-sozialen Themen, die auch immer wieder angeklickt werden. Mindestens so prominent wie auch die Klimawandelthemen oder die Atomenergie. Und wir haben ja auch, was weiß ich, zum Beispiel das Thema Gleichstellung von Frauen jetzt erst heuer aufgenommen. Und das wird auch ganz rege nachgefragt. Das heißt, die sozialen Themen, wenn sie da sind, wenn man als Investorin und Investor die Möglichkeit hat, nach denen zu screenen, dann wird es nachgefragt. Insofern glaube ich, genau, dass der Schritt in Richtung einer sozialen auch Taxonomy gehen muss.
Du hast gerade schon gesagt, wenn man danach screenen kann, dann wird auch nachgefragt. Das kann man ja aber eben noch nicht überall. Über euch geht es, aber grundsätzlich ist das Angebot nicht überall vorhanden. Was braucht es also noch für Veränderungen? Noch deutlich mehr Transparenz oder wie? Was würdest du da sagen? Was ist dein Wunsch fürs nächste Jahr?
Mein großer Wunsch ist erstens einmal natürlich, dass nicht, es gibt ganz viele Plattformen mittlerweile, also wir waren zwar die Ersten am Markt, aber es ist dann Faire Fonds in Deutschland nach uns gekommen und noch Mein Vermögen, ja, auch eine große, tolle Plattform, also lauter so Transparenzinitiativen, interessanterweise alles so im deutschsprachigen Raum entstanden. Also dass das stärker wird, dass bei all diesen Plattformen die Userzahlen in die Höhe gehen, weil wir haben alle dasselbe Ziel, ja. Also das ist egal, ob es jetzt bei uns oder dort ist. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, dass es jetzt immer wichtiger wird für Beraterinnen und Berater, also das sind Bankberater und Vermögensberaterinnen, dass sie auch, wie soll ich sagen, die Möglichkeit haben, jetzt wo im August ist das, glaube ich, August 2022, tritt die MiFID II-Regelung in Kraft. Und die besagt unter anderem, dass man im Beratungsgespräch auch Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen muss. Ja? Das heißt, der Bankberater oder die Bankberaterin oder der Vermögensberater und die Vermögensberaterin muss künftig sagen, ist dir, lieber Kunde, das Thema Nachhaltigkeit, ja, zum Beispiel ökologische Nachhaltigkeit oder soziale Nachhaltigkeit wichtig, ja oder nein? Und wenn die Person dann sagt ja, dann muss man auch darauf reagieren im Beratungsgespräch und muss sagen, okay, welche Themen und wie finde ich die? Das heißt, es wird nächstes Jahr was ganz Spannendes passieren. Es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, sowas zu screenen für Beraterinnen und Berater. Das heißt, mein großer Wunsch wird sein, einerseits werden wir natürlich versuchen, denen zu helfen. Das ist Teil unseres Geschäftsmodells. CleanVest Pro kommt nächstes Jahr. Ja. Aber jetzt abgesehen mal davon, wollte ich sagen, ist es mein Wunsch, dass auch diese Beraterinnen und Berater einfach die Möglichkeit bekommen, ohne dass die jetzt große Nachhaltigkeitsexperten und Expertinnen sind, dass die das auch wirklich beherzigt in die Beratungen nehmen und nicht nur so, ja, Nachhaltigkeit ist jetzt eh nicht so wichtig, oder? Weil wenn man so fragt, ist es suggestiv und wird vermutlich öfter zu einem Nein führen, dass man wirklich ohne Angst vor dem Thema zu haben sagt, Leute, wir bieten in der Beratung auch das Thema Nachhaltigkeit an, wollt ihr das? Und dann wird das vermutlich eher zu einem Ja führen und dass sie dann keine Angst vor dieser Beratung haben, sondern dass eher, wie soll ich sagen, als Multiplikatorinnen für das Thema dienen. Und das ist echt eine mächtige Waffe und da freue ich mich schon drauf. Also, dass die dann anfangen, die Vision von uns und von vielen anderen mitzutragen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, jeder Bankberater und jede Bankberaterin wird dann plötzlich zu Botschafterinnen tendenziell von nachhaltigen Investen. Das kann richtig, richtig toll aufgehen. Ja? Also das ist mein Wunsch sozusagen. Ja.
Absolut, eine sehr interessante Entwicklung. Somit zieht sich die Schlinge ja immer ein bisschen mehr zu. Kann es also passieren, dass es in den nächsten 10 Jahren gar keine nicht nachhaltigen Investments mehr gibt? Oder wäre das ja möglich, je mehr Regularien es gibt, oder?
Ja, absolut, Jasmin. Es gibt Studien, die zeigen, dass zwischen 50% und 60% aller Privatpersonen eigentlich nachhaltiger investieren wollen. Und jetzt haben wir die Situation in Österreich 20%. In Deutschland noch nicht einmal 10%. Das heißt, dieser Gap zwischen diesen 10-20 und 50%, den zu schließen, wird, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren gelingen. Also das wird absolut boomen. Ja? Mindeststandard wird die EU-Taxonomie sein, die dann hoffentlich um die soziale Komponente dann auch quasi erweitert wurde. Bis dahin, die Beraterinnen und Berater müssen sich da um das Thema annehmen. Das heißt, die Konsumenten und Konsumentinnen haben dann plötzlich mehr Transparenz, bessere Beratung, Mindeststandards, die Greenwashing verhindern oder einschränken. Also ich glaube, die nächsten 10 Jahre stehen echt im Zeichen des nachhaltigen Investierens und das ist echt erfreulich aus meiner Sicht. Und mark my words, wir sollten in 10 Jahren nochmal reden, ob das wirklich so eingetreten ist. Meine Prognose ist, über 50% der Gelder in Österreich sowieso, aber auch in anderen Ländern wird dann diese Marke in 10 Jahren erreicht sein. Bin hundertprozentig sicher.
Ich würde sagen, dann hören wir uns einfach spätestens in 10 Jahren nochmal wieder, genau an dieser Ort und Stelle und sprechen noch einmal darüber. Nein, ich hoffe natürlich, wir hören uns dann auch deutlich früher noch, je nachdem, wie sich es entwickelt. Ich hoffe sehr, dass deine Prognose recht behält und sich dann in den nächsten Jahren die Zahl der grünen Investitionen, der nachhaltigen Investitionen deutlich erhöht und somit entsprechend auch ein Impact erreicht werden kann. Ich danke dir zunächst einmal für das Gespräch, für den kurzen Überblick zur EU-Taxonomie und ansonsten wünsche ich dir erstmal noch eine weitere schöne Woche.
Dankeschön, Jasmin. Danke fürs Gespräch. Tschüss.
Danke dir. Ciao.